Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich uns allen zu diesem auch für mich sehr spannenden Thema. Keine Gerechtigkeit ohne Zorn. Die Frage ist, ob man den Satz auch umkehren könnte und sagt, wo viel Zorn ist, da geht es um viel Gerechtigkeit. Da merkt man schon, dass die Umkehrung so einfach auch nicht geht. Auf jeden Fall ist eines sicher, bis vor kurzem galt das Reden über Zorn oder überhaupt der Begriff Zorn als ein bisschen antiquiert. Zorn tauchte auch in der Literatur gar nicht mehr auf. Ich habe auch nochmal in der psychologischen Literatur nachgeschaut. Es gibt andere Begriffe, die mittlerweile das Feld sozusagen besetzt hatten. Außerdem hat Zorn immer sofort Assoziationen freigesetzt. Zorn Gottes, Jähzorn oder ein Affektausbruch von Menschen, die Macht haben oder Gewalt haben. Ich glaube, dass viele Menschen, vielleicht auch einige, die hier sitzen, unter Jähzorn gelitten haben. Der jäh aufbrechende Zorn. Zorn kann etwas sehr Gefährliches sein, deshalb hat man ihn vielleicht auch ein bisschen aus der Sprachkultur ausgegrenzt. Es sind eher an die Stelle des Zorns klinische Begriffe getreten, so in der Psychologie. Ein überall auftauchender Begriff ist ja der Begriff der Aggression. Alles, was mit heftigen Gefühlen irgendwo zu tun hat, ist im Grunde Aggression. Und mit dem Begriff ist etwas, also ein technischer Begriff. Also da ist jemand aggressiv oder Aggressionsforschung und so weiter und so weiter. Allein der Begriff Aggression vermittelt sofort schon die Idee, man kann sie ja einigermaßen gut handhaben und man kann damit lernen, umzugehen. Auf jeden Fall meint man, Aggression ist pädagogisch und auch psychotherapeutisch natürlich zu behandeln, wenn es denn zu viel wird. Die Frage wird sein, ob wir Zorn überhaupt so verstehen sollten als ein psychotherapeutisch, sozialpädagogisch zu behandelndes Phänomen, das man auf jeden Fall beherrschen sollte. Man kann auch im Kontext von Zorn von Empörung sprechen. Auch Empörung ist ein Begriff, der gar nicht mehr so oft verwandt wird. Aber das steht schon mehr so im Zusammenhang. Wenn ein Mensch empört ist, dann wissen wir, hier kommt schon Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit mit ins Spiel. Ist auch interessant, nicht? Man empört sich. Das ist wie, man geht auf die Empore, um mal wieder einen Überblick zu gewinnen oder man hebt sich heraus aus einer Erniedrigung, um wieder emporkommen zu können. Wer zum Beispiel über eine innere Kraft der Empörung nicht mehr verfügt, wird über kurz oder lang natürlich auch depressiv, denn der depressive Typus kommt überhaupt nicht mehr empor. Da bemüht man sich, ihn wieder auf die Empore zu bringen. Auf der anderen Seite hat man uns aber, glaube ich, ganz viele Füße gestellt auf dem Weg auf die Empore über die Empörung. Also man muss dann schon, wenn man auf die Empore will, die Wendeltreppe nehmen und sich mühen. Auf jeden Fall, wenn von Empörung die Rede ist, dann steht Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit einer Handlung oder einer Situation im Mittelpunkt. Und dann ist es weniger die emotionale Schubkraft, die gemeint ist, wenn jemand empört ist, sondern dann weiß man, aha, hier ist irgendetwas schiefgelaufen. Vielleicht geht man noch so weit und sagt, wer empört ist, der setzt sich wenigstens noch für die richtige Sache ein. Dass der Zorn so ein bisschen antiquiert war, auch in der Sprachregelung, auch in der Psychotherapie und in der psychologischen Literatur, das hat sich jetzt eben seit dem schon erwähnten Buch von Sloterdijk etwas geändert. Zorn und Zeit oder auch André Glücksmann, der hat ein Buch geschrieben über Hass. Hass ist natürlich auch, ich komme nachher noch drauf zu sprechen, Hass, die Rückkehr einer elementaren Gewalt. Man spricht auch heute von einem monolithischen Zorn, also der Zorn ist aufgebrochen in unserer Zeit, sehr, sehr massiv. Und vielleicht assoziieren wir heute im Zorn mehr im Zusammenhang mit Islamismus, Al-Qaida, 11. September. Ich weiß nicht, und ich komme immer wieder auf diese Situation, 11. September zu sprechen, was Sie als erstes empfunden haben, als die Türme zusammenbrachen. Ich habe lange darüber auch nicht sprechen mögen, was mein allererstes Gefühl und mein allererster Gedanke war. Mir fiel ein, ganz spontan, ganz intuitiv, die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die ja eingeleitet wird mit dem Satz, da fuhr der Herr hernieder. Da fuhr Gott in seinem ganzen Zorn hernieder und zerstörte den aufgebauten Turm der Identität, die sich diese damalige Gesellschaft mit ihrem Turm, wir müssen uns einen Namen schaffen, steht als Begründung dort. Sonst sind wir nichts, wenn wir keinen Namen haben. Und Namen müssen dann sofort Symbole sein, die bis in den Himmel reichen. Sonst wird der Mensch zu ängstlich. Und da steht eben dann der Satz, da fuhr der Herr hernieder. Und das war mein allererster intuitiver Gedanke. Das ist eine Art Zorn Gottes, der hier. Und ich weiß, das sind dann natürlich, jetzt kann man, und die armen Menschen in dem Ton, das ist alles mitbedacht. Aber manchmal ist es auch sehr wichtig, bei solchen Empfindungen zu bleiben, zu sagen, hier wird dann schon etwas auch symbolisch deutlich, als dann einige, zwei Tage später, glaube ich, der damalige Bundeskanzler Schröder gesagt hat, jetzt ist zusammengebrochen, was die westliche Welt zusammenhält. Da musste ich eigentlich nur noch weinen oder lachen. Ich wusste es nicht mehr. Zwei Türme, symbolisch für den Kapitalismus, auch für Herrschaft und Ausbeutung, brechen zusammen und einem führenden Politiker fällt nichts anderes ein, als zu sagen, jetzt ist zusammengebrochen, was die westliche Welt zusammenhängt. Hätte man sagen können, gut so, nur schade, dass es nicht anders gegangen war. Auf jeden Fall ist seit dem 11. September das Thema Zorn wieder da. Und zwar für viele Menschen sehr beängstigend auch. Das heißt, jetzt kann man Zorn nicht einfach mehr so als ein psychologisches Randphänomen, das man therapeutisch in den Griff bekommen kann, verstehen, sondern wir müssen heute, wenn wir über Zorn sprechen, eine Chance darin sehen, wieder die Wut in den Blick zu bekommen. Und zwar die Wut, die man nicht so ohne weiteres, wie ich schon gesagt habe, mit Psychotherapie behandeln kann. Und auch Wut und Zorn, die man nicht mehr so ohne weiteres mit den bisher auch in unserer Gesellschaft gewachsenen Verhaltens- und Erklärungsmustern verstehen kann. Was ist Zorn? Zorn ist eben keine einfache oder keine Verhaltensstörung, so möchte ich sagen. Zorn ist keine Verhaltensstörung. Dafür hätten wir andere Begriffe, ich komme nachher noch darauf. Zorn ist auch nicht Ausdruck einer schlechten Erziehung, sondern Zorn fordert uns heraus, dass wir über ganz viele entscheidende Dinge neu nachdenken müssen. Wir brauchen auch ein neues kulturelles Verstehen, kulturelles, soziologisches, auch politisches Verstehen von Zornansammlungen. Ich komme ja auch aus Berlin, warten wir mal wieder den 1. Mai ab, der Zorn in den Städten Paris, Vorstädte Paris oder auch Berlin, 1. Mai, das sind Zornansammlungen, die man nicht einfach immer nur in dem gewohnten Jargon, das sind eben unerzogen oder fehlgeleitete Jugendliche, die da was machen. Es brennen auch immer wieder tolle Autos in Berlin ab, diese Offroaders, die man überhaupt nicht braucht in Berlin, die viel Sprit schlucken, die sich einige leisten können, da merkt man, der Zorn macht sich langsam bemerkbar. Aber das sind nur Anzeichen, und wenn wir das nicht richtig interpretieren, sondern immer nur sagen, diese Ausbrüche, ja, das sind Asoziale, die haben eh keine Arbeitsstelle und so weiter, dann machen wir es einfach zu leicht. Oder man fängt noch an, für diese armen Menschen dann sozialtherapeutische Programme zu entwickeln. Damit würden wir uns nur einer Diskussion davonschleichen, die heute dringendst ansteht. Die emotionale Struktur unserer Zeit wird sich nachhaltig verändern. Mindestens gibt es heute schon mehr zornige Menschen als etwa noch vor 2-3 Jahren. Wenn man da über dieses Thema Zorn gesprochen hätte, hätten viele still gelächelt und gesagt, ich habe mein sicheres Konto bei Lehman Brothers. Da ist meine Rente gesichert, was soll das ganze Reden über Zorn? Ich kenne mittlerweile viele zornige Menschen. Zornige Menschen, denen man einfach ihr Geld genommen hat. Die sich aber nie für das Thema Zorn interessiert hätten. Die nach wie vor von einer gerechten Welt ausgegangen wären, bis es sie selber trifft. Oder uns, je nachdem. Und dann fühlt man sich benachteiligt, dann fühlt man sich ungerecht behandelt, sagt mit Recht, und dann ist der Zorn da und dann weiß man überhaupt nicht, was man machen soll. Reg dich doch nicht so auf. Wie oft haben wir, Sie und ich, diesen Satz gehört? Von Kindheitstagen begleitet er einen. Reg dich nicht so auf. Dann kommen noch ganz Schlaue und sagen, ja, Zorn macht Stress, Stress ist nicht gut. Also bleib ruhig, mach Entspannungsübungen, atme 3-mal durch. Es ist so gut, dass es Erfahrungen gibt, wo all diese Psychotricks nicht mehr greifen. Wenn die Rentenversicherung weg ist, dann atmet man nicht nur 3-mal durch und beruhigt sich. Und solche Erfahrungen sind sehr wichtig, und hier stehen wir wirklich an und sagen, ja, jetzt trifft es uns einmal und wir müssen sehen, wie wir damit klarkommen. Der Gebrauch des Wortes Zorn ist meistens unscharf, und deshalb müssen wir noch ein bisschen den Begriff Zorn in den Blick nehmen und ihn versuchen, etwas schärfer zu fassen, klarer zu fassen. Zorn gilt im Allgemeinen dann als ein stellvertretendes Wort für eine ganze Reihe von Emotionen und Gefühlen. Und wie kann man aber dieses große Feld der Gefühle einteilen? Zum Beispiel, ich stelle jetzt erstmal nur Fragen, die können wir eh nicht alle beantworten, aber sie sind wichtig, damit man mit diesem Thema gut umgehen kann. Wie verhalten sich zum Beispiel Wut, Hass und Zorn zueinander? Nicht, wenn man über Zorn beginnt nachzudenken, kommen natürlich diese Begriffe auch. Wie verhält sich das zueinander? Sind Wut, Hass und Zorn Synonyme? Also kann man sie austauschen? Ist Wut auch nichts anderes als Zorn und Hass auch nichts anderes wieder als Wut? Oder gibt es große, klare Differenzen zwischen diesen beiden oder zwischen diesen drei Begriffen? Wut, Zorn und Hass. Ich lasse die Frage mal unbeantwortet. Sie können ja dann zu Hause darüber zornig werden und darüber diskutieren. Natürlich gibt es eine Differenz, die haben wir schon besprochen, zwischen Jähzorn und Zorn. Oder stehen Ärger, Empörung, Zorn und Wut vielleicht in einem Steigerungsverhältnis zueinander? Also erst kommt so ein bisschen Ärger, dann kommt die Wut, dann kommt der Zorn und dann, nicht? Also so eine Stufenleiter. Oder sind es wirklich unterschiedliche strukturelle Felder? Ein Begriff ist noch gar nicht gefallen. Hass, hatte ich schon gesagt, und Gewalt. Und wenn sich Hass bis zum Amoklauf steigert, auch das gehört ja mittlerweile zur Erfahrung unserer Kultur. Amokläufe. Darüber muss man natürlich auch in einem großen Kontext nachdenken. Und nicht nur, wie das dann auch gemacht wird, zur Beruhigung, wieder eine psychische Störung einem Menschen unterstellen, weil er halt psychisch gestört war. Natürlich ist er das auch. Aber man kann dieses nicht immer, dieses Phänomen von Hass und Amok und Wut und Ärger und so weiter, auf Störung zurückführen. Übrigens gibt es ein schönes, spannendes Buch jetzt von dem Lütz. Irre heißt das, vielleicht haben es einige schon gelesen, das heißt Irre. wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Und da zeigt er auch nochmal aus der Sicht der Psychiatrie sehr deutlich, zu so viel Bösartigkeit hat ein kranker Mensch in der Psychiatrie sitzend gar nicht die Kraft und auch gar nicht die Fähigkeit. Also das, was an Bösartigkeit und Denunziation auch politisch und wirtschaftlich und gesellschaftlich läuft, dazu braucht es eine wirklich massive Toppe-Gesundheit und einen sehr scharfen Verstand. Das kriegt man nicht so nebenbei als Störung geregelt, verstehen Sie? Und damit hat er nämlich völlig recht. Unser Problem sind die Normalen. Und er hat dann so ein paar Protagonisten dieses Normalseins, über die man sich ja jeden Abend ärgert, wenn man überhaupt das Fernsehen noch einschaltet. Geht Ihnen das manchmal auch so, wenn Sie die Nachrichten schauen, dass Sie nichts anderes mehr als Gefühl fühlen können, wir werden hier für dumm verkauft? Permanent und immer besser, und das soll einen nicht zornig machen? Und für ORF ist ja hier, also, und dafür zahlen wir dann auch noch Gebühren? Also dass man anfängt schwarz zu sehen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder im doppelten Sinne des Wortes, man muss heute schon schwarz sehen. Sonst erträgt man das nicht mehr. Wann hatten Sie das letzte Mal so ein Zorngefühl allein beim Fernsehschauen? Macht es einen nicht zornig, wenn man sieht, wie über Shows sich Menschen permanent fertig machen? Und dass man damit dann noch sehr viel Geld verdienen kann? Dass damit Ideale gesetzt werden wie Superstar oder Topmodel? Und dass hier die Dummheit grassiert? Ja, und das schreibt eben der Lütz so, so nett, dass er, liebe Leser, es tut mir leid, Dieter Bohlen und Heidi Klum, wie sie alle heißen, hätten keine Chance, bei uns in der Klinik behandelt zu werden. Sie sind sowas von stinknormal und das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Zu so viel Bösartigkeit, wie Dieter Bohlen sie uns vormacht, hat ein schizophrener Mensch überhaupt keine, da kommt er gar nicht hin. Kranke sind ja richtig nette, liebe Menschen, die bringen, ja, das muss man wirklich sagen. Ne? Und wir machen genau, auch das gehört natürlich mit auch zum Konzept unserer Zeit, bauen irgendwo Ängste auf vor Kranken, vor allen Dingen vor psychisch Kranken und sagen, von da kommt die Bedrohung. Das ist doch alles nur Augenwischerei, die Bedrohung kommt von den Normalen. Deshalb kann ich dieses Buch nur so mal kurz hier einführen. Irre heißt es nur. Wir behandeln die Falschen, unser Problem sind die Normalen. Man kann natürlich auch das ganze emotionale Feld von der Intensität her betrachten. Man kann sagen, ja, meistens fängt es mit dem milden Ärger an und dann kommt die stark lodernde Wut und dann wird daraus ein Hass und dann werden die Individuen oder die Menschen davon aufgefressen oder eingefangen. Oder man kann auch nach der Zeitstruktur fragen, kann Zorn natürlich ein punktueller Ausbruch von unterdrückten Gefühlen sein? Die einen sagen, ärgere dich nicht so, das macht Stress, reg dich nicht so auf. Die Psychotherapeuten sagen mit Recht, unterdrückter Zorn oder unterdrückter Ärger macht auch krank. Ja, was denn nun? So schlängelt man sich durch im Grunde, das hat übrigens auch C.G. Jung gesagt, eines der ganz großen ungelösten Probleme ist eben der Umgang mit Aggression und Zorn. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es schaukelt sich auch politisch oder auch gesellschaftlich immer von der einen Seite zur anderen. Wie entsteht Zorn? Alles spannende Fragen. Kommt er plötzlich, baut er sich langsam auf? Gibt es dann das eine, der Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen bringt? Was ist denn vorher schon so lange passiert? Etwas, das die Menschen immer wieder verwundert und auch ein bisschen sogar verwirrt, wenn wir zum Beispiel in der Therapie von Gewalt, von Männern, die Gewalt ausüben, ihnen klar machen müssen, diesen Männern, dass Gewalt aus Aggressionshemmung hervorgeht, meistens wenigstens. Gewalttätige Menschen sind meistens lange Zeit aggressionsgehemmt. Sie unterdrücken sie sehr lange und weil sie sie lange unterdrücken, können sie gar nicht lernen, damit umzugehen. Wie soll man mit etwas umgehen lernen, das man nie zulässt? Und da haben wir unsere Gefühle natürlich sehr schön sediert oder wir haben für die Gefühle bestimmte Areale geschaffen, in die man sie hineinfließen lässt oder eben auch nicht. Aber um das noch ein bisschen weiter zu problematisieren mit dem Zorn. Für den einen ist der Zorn eine Möglichkeit, seine Ehre wiederherzustellen, je nachdem, nach politischem oder gesellschaftlichem Kontext. Und für den anderen ist der Zorn selber, wenn man ihn empfindet, schon so etwas wie eine Entehrung. Das sind im Grunde die Spannungen, in denen wir leben. Und da sich auch kulturell vieles mischt und mixt, sind wir auch ein bisschen hilflos im Umgang mit, gerade mit dieser starken Emotion, in der Begegnung mit anderen Kulturen. Die gehen nämlich mit Zorn anders um als wir. Eine ganz wichtige Frage ist natürlich, wie löst sich der Zorn wieder auf? Hat man ihn einmal und man hat ihn schneller, als man denkt? Wie löst er sich wieder auf? Was bleibt bei dem zurück? Also ich spreche jetzt einmal von mir, wenn ich zornig war oder zornig bin, jetzt gehe ich mal wieder auf die persönliche Ebene, was bleibt bei mir zurück, wenn ich, wie man auch sagen kann, vor Zorn außer mir war? Sie kennen auch diesen Satz, da ist man außer sich vor Zorn. Wie soll man das nun verstehen? Verliert man sich im Zorn, weil man außer sich war? Oder kommt man sich im Zorn endlich mal näher, weil man dieses enge Gehäuse, in das man eingesperrt gewesen ist, mal verlässt? Zorn ist eben nicht immer Zorn. Oder sagen wir so, nicht jeder Zorn hat immer die gleiche Folge. Für den einen kann Zorn eine wirkliche Befreiung sein, für den anderen kann Zorn ein Verlust seiner selbst sein. Und deshalb ist es so schwer, da mit 0815-Tricks heranzugehen. Das muss man herausarbeiten. Was hat mir dieser Zorn, dieser konkrete Zorn in dieser Situation, was hat er mit mir gemacht? Wo war ich, als ich außer mir war vor Zorn? War ich mir näher oder war ich mir fremder dann in dieser Situation? Das ist sehr, sehr wichtig zu fragen. Wie kann man den Zorn wieder auflösen? Braucht es jemand Dritten, der eingreift, der beschwichtigt, der beruhigt? Hat der Dritte überhaupt eine Chance? Macht der Dritte, der beruhigen will, oder der Zweite, der beruhigen will, nicht überhaupt auch schon wieder zornig? Mit diesem Gefühl, da will mich jemand beruhigen, aber ich habe den Eindruck, der versteht mich überhaupt nicht oder sie. Das höre ich sehr oft. Du verstehst mich ja überhaupt nicht. Und dieses Beruhigen wollen, schon wieder als die Erfahrung, ungerecht behandelt zu sein, weil keiner fragt, was macht dich zornig? Hat der Zorn vielleicht einen guten Grund? Nein, bei uns steht Zorn nicht hoch im Kurs. Wir müssen ihn besänftigen. Psst, pass auf. Und die Leute gucken. Und was sollen die Leute denken, wenn du so zornig bist? Und schon haben wir ein ganzes Ensemble von Zornbesänftigern um uns herum. Schauen Sie in die Literatur. Ist ja auch interessant, nicht wie clever die Psycholiteratur ist. Das weiß man durch Sloterdijks Buch, ist Zorn wieder im Gespräch. Jetzt gibt es die Zornberater, auch in der Literatur. Nicht? Wie sofort ist das auf dem Markt? Wie kann man seinen Zorn auch im Betrieb konstruktiv und natürlich erfolgreich und geschäftsfördernd einbringen? Das wird sofort, wird nicht ein ganzes Ensemble, das einem dann zur Seite gestellt wird. Aus Ihrem Zorn machen wir auch noch Geld. Dahin sind wir ja mittlerweile gekommen. Nicht? Also die Frage, was ist der Dritte? Ist auch interessant, verraucht der Zorn? Mach mal so nicht, was man alles im Kontext von Zorn auch sagt. Der Zorn, jetzt ist der Zorn verraucht oder verpufft er? Ist auch eine Möglichkeit, nicht? Mal verrauchter Zorn, mal verpuffter Zorn. Wie kenne ich das? Wie erleben wir das? Was wird klar, wenn der Zorn verraucht ist? Und wenn er verpufft ist, dann war es wieder umsonst. Dann ist alles schwarz, aber keiner hat Klarheit gewonnen. Ob man uns gelernt hat, Zorn verpuffen zu lassen, so in ungefährliche Dinge hineingleiten zu lassen. Viele kaufen sich ja so einen Sack dann, auf den sie schlagen. Boxsack, so. Ne? Manche sind damit nicht zufrieden, die malen dann irgendein Gesicht darauf. Ob das eine konstruktive Form ist, auf jeden Fall merken Sie schon, man soll ihn abreagieren, man soll ihn loswerden. Bloß weg damit. Der Zorn stört das Glück, wir sind ja alle auf der Glückssuche, was soll noch der Zorn? Das Spannende oder eine der spannenden Aspekte in Sloterdijks Buch ist ja der, dass er von einer Zornbank spricht. Oder dass er sagt, frühere Kulturen, und der kommt ja auch auf die christliche Kultur zu sprechen, Altes und Neues Testament, vor allen Dingen auch das Alte Testament, da gab es eine Zornbank. Und diese Zornbank, also nicht, wo man sich draufsetzen kann, wir sind hier im Zeitalter des Geldes, nicht? Also eine Bank ist etwas, nicht wo man sich draufsetzt, sondern wo man einzahlt. Nicht? Das ist ein... Das Bankenwesen hat ja nichts mehr mit Sitzen zu tun. Das heißt, viele sitzen jetzt auf ihren... Okay, also auf jeden Fall die Zornbank, da konntest du deinen Zorn hinbringen, einzahlen und auf Zinsen hoffen. Da ist was dran. Ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, wenn sozusagen im Sinne einer Begradigung oder Einebnung von Theologie dann immer davon gesprochen wird, Gott sei nicht zornig, der sei nur lieb. Wenn Gott die Zornbank gewesen ist, so hat es auch der fromme Mensch durchaus verstanden. Deshalb gibt es so etwas wie Rachepsalmen im Alten Testament. Das sind keine Anleitungen, andere fertig zu machen, sondern das war die Möglichkeit, wo ein verletzter, entrechteter Mensch mit seinem Zorn hin sollte. Wenn ich als entrechteter oder verletzter Mensch meinen Zorn verpuffen lasse, wird mir nicht Gerechtigkeit widerfahren. Ich werde andere vielleicht auch ungerecht behandeln. Aber manchmal ist der Zorn ja so groß und man sagt ja, ich weiß gar nicht wohin damit, ich weiß gar nicht wohin mit mir vor lauter Zorn. Und das war eine sehr gute Übung der Frömmigkeit. Zorn nicht unterdrücken, sondern den Zorn auf die Zornbank Gottes einzahlen. Und da sind dann diese Texte entstanden wie, die Rache ist mein, spricht der Herr. Das ist aber sehr wichtig zu wissen, denn wenn die Rache mein ist, wie Gott sagt, dann bin ich nicht der Rächer. Verstehen Sie? Den Zorn auf die Zornbank Gottes einzahlen, heißt, ihn nicht selber umzusetzen, weil ich den Überblick nicht habe und so weiter und so weiter. Und wenn man zum Beispiel diese Texte, vor denen dann immer, wenn man gesagt hat, ja, da seht ihr ja mal, wie schlimm und wie rachesüchtig das Alte Testament auch ist, wenn man es einmal unter diesem Aspekt liest, ist das was ganz anderes. Man wusste, seinen Zorn, seinen eigenen Zorn, der immer entstanden war, auch aus Ungerechtigkeit, gut aufgehoben. Und in der Zornbank, also wenn ich gelernt habe, meinen Zorn auf die Zornbank einzuzahlen, das war schon eine Einübung, auch mit dem Zorn umzugehen. Sloterdijk vergleicht es dann auch nochmal und sagt, die letzte Zornbank, die nun wirklich zu Ende gegangen ist, war dann die Revolution des Kommunismus. Auch da kann man vieles lernen im Umgang mit Zorn, auch der Revolutionär weiß, er darf sich niemals in die Verpuffung des Zorns verführen lassen. Manchmal zerreißt es einen ja so sehr, dass man sagt, ich könnte hier alles zusammenschlagen. Jetzt mal vom revolutionären Standpunkt ausgesprochen. Dann sagt die Ideologie der Revolution, nein. Das bringt gar nichts, jetzt kurzsichtige, kurzschlüssige Affekte, auch politische oder gesellschaftliche und Gewaltaffekte, bringen gar nichts. Und in dem Kontext könnte man dann auch einmal wieder davon sprechen, was es heißt, den Gang durch die Institutionen anzutreten. Die Grünen sind in diesen Tagen 30 Jahre alt geworden, haben vielleicht auch ein bisschen davon verstanden, was es dann hieß, den Gang durch die Institutionen anzutreten. Aber damit man in den Institutionen nicht untergeht und sich nicht gleichschalten lässt, was ja immer die Gefahr ist, braucht es ein gutes Potenzial von Zorn. Der Zorn als die Kraft für den langen Weg. Selbst wenn man sich in die Institutionen hineinbegibt, muss man gerade in den Institutionen immer sehr zornig werden. Es darf nur niemand merken. Was nutzt es, wenn ich meinen Chef anschreie? Er hat eh die Macht. Also muss ich sozusagen aus dem Zorn eine Kraft machen. Ich muss immer wieder spüren, dass ich noch zornig bin, weil mich der Zorn bewahrt vor der Gleichschaltung mit dem System. Das ist natürlich eine hohe Anforderung, einerseits systemkonform zu arbeiten, wenigstens auf die Länge der Sicht gesehen natürlich nicht, aber im Moment. Vielleicht ist ja auch Zorn genau die Erfahrung, die wir alle machen. Wir können eben wenig machen. Vielleicht gehört das auch mit zur Erfahrung des Zorns. Wir können wenig machen. Und sollen wir es deshalb dann lassen? Wenn man wenig machen kann und es dann lässt, dann entsteht, und das ist eigentlich nachher die schlimmste Form, das Ressentiment. Man ist mit sich im Innersten nicht mehr im Reinen. Und wenn man mit sich nicht mehr im Reinen ist, dann kann man mit anderen und mit der Welt nie mehr im Reinen sein. Und viele Menschen sind auch dadurch nicht mehr mit sich im Reinen, weil sie schlicht und einfach nicht mehr wissen oder nicht gewusst haben, wohin mit dem Zorn. Sie haben ihn gelassen und sind mit sich sozusagen in die Anpassung entfremdet. So gesehen hilft der Zorn uns auch, uns nicht untreu zu werden, unserer Sache nicht untreu zu werden, unserer Überzeugung nicht untreu zu werden. Die Wege sind lang, die Wege sind sehr lang und sie sind steil. Und wer irgendwo angefangen hat, für Gerechtigkeit sich einzusetzen, egal wo, ob im Großen oder im Kleinen, wird diesen Weg ohne Zorn nie zu Ende gehen können. Deshalb kann es ja gar nicht darum gehen, sich im Zorn zu beruhigen, sondern ja, gibt es so etwas wie eine Kultur des Zorns? Für andere oder für eine war der Zorn eine schlimme Leidenschaft und für andere war der Zorn geradezu eine willkommene und eine ganz wichtige Größe, um Kriege zu führen. Ich muss es hier doch nochmal sehen. Nicht? Die Bewertung des Zorns von außen, von der Gesellschaft, von denen, die bestimmen, was gut und was schlecht ist, hat die Bewertung des Zorns immer variiert. Es gibt in der ganzen Geschichte oder in der Geschichte keine eindeutige Bewertung des Zorns. Das muss man auch einmal wissen. Wir leben natürlich seit 400 Jahren in einer geschichtlichen Situation, die eben eine bestimmte Deutung des Zorns vorgenommen hat und uns deshalb auch angeleitet hat, dieser Deutung entsprechend uns zu verhalten. Man kann nur zwei Eckpunkte nennen. Eben in Griechenland, Heros Achill, da war der Zorn noch akzeptabel, da war er sogar gewünscht. Ein Krieger, das gehörte mit zur Definition, ein Krieger muss in der Lage sein, das gehört zu seiner psychischen Ausstattung, ganz schnell, plötzlich, instantan, wie man sagt, in den Zorn zu kommen. Denn ohne Zorn kann man keinen Krieg führen. Kriegerische Völker haben zum Zorn ein ganz anderes Verhältnis, jetzt will ich nicht sagen, als friedliche. Es gibt in dem Sinne kein friedliches Volk, es gibt nur unterschiedlichen Umgang mit Zorn. Wir sind ja auch in unserer sogenannten zivilisierten Welt raffinierter geworden im Umgang mit Zorn. Das heißt, wir haben im Grunde, wenn ich es richtig analysiere, wenig Zorn. Wir haben einzig und allein noch Hass. Denn Hass bedeutet den anderen fertig machen. Ich habe das mir mal herausgesucht. Ich kann ja auch das nicht jetzt alles sagen, aber dieser Unterschied zum Hass, Hass und Zorn ist schon nochmal sehr wichtig. Der ganze Biologismus, würde jetzt Frankl sagen, und auch der ganze Darwinismus, wie er uns verkauft worden ist, als das Motto nur der Stärkere überlebt, ist im Grunde eine Hassstruktur. Der Schwächere muss sterben und der Stärkere überlebt, ist eine Ideologie des Hasses. Das ist weder biologisch gerechtfertigt, das zeigen auch die neueren Untersuchungen aus der Neurobiologie. Ich kann hier nur an den Joachim Bauer erinnern, der das ja, oder nicht nur er, die haben das ja widerlegt, dass das Gen eben nicht egoistisch ist. Und dass die ganzen wirklich großen Leistungen der Menschheitsgeschichte nicht im nur der Stärke und allein komme ich schon durch geschaffen haben, sondern die großen kulturellen Leistungen sind immer nur im Miteinander entstanden. Insofern kann man schon sagen, dass der ganze Darwinismus eine ideologische Hasskultur geschaffen hat, die sich heute in der Wirtschaft global durchsetzt, weil nur der Bessere, und der Bessere ist immer der, der zu billigsten Dingen produzieren kann, was die Mitarbeiter angeht, aber auf der anderen Seite an der Börse den höchsten Gewinn macht. Das ist heute der Darwinismus, der sagt, nur der Stärkere darf überleben. Und deshalb kann man schon sagen, Hass möchte vernichten, was vermeintlich nicht sein soll. Nächstenliebe, um das gleich dazu zu nehmen, bejaht jedes individuelle Einzelsein. Hass ist insofern auch keine Emotion, sondern Hass ist schon eine destruktive Haltung, zu der schon sehr viel planerische Gestaltung gehört, um den Hass umsetzen zu können. Die Vernichtungslager in Auschwitz waren purer Hass. Aus einem reinen Zorn oder aus einer Wut kann man kein Konzentrationslager bauen. Das würde die Wut an sich gar nicht zustande bringen, verstehen Sie? Sondern da gehört ganz viel Kalkül dazu. Geschürter, getrainierter, auch rational trainierter Hass. Und der Hass benutzt nur den Zorn als seinen Motor. Aber der Hass ist immer eine Ideologie, die hat mit Zorn gar nichts zu tun. Wir könnten es auch schaffen, ich habe es schon angedeutet, den Zorn in eine andere, sozusagen in andere Schläuche, wie Jesus sagt, hineinzubringen. Neuer Wein gehört nicht in alte Schläuche. So könnten wir auch sagen, der Zorn gehört nicht in den Schlauch Hass. Und jetzt wird es vielleicht schon ein bisschen spannend, überhaupt mal darüber nachzudenken, obwohl Zorn mehr mit Liebe zu tun hat. Und dass es überhaupt nicht stimmt, dass man sagt, Wut, Zorn und dann kommt der Hass. Sei bloß nicht zornig, sonst fängst du nachher noch an zu hassen. Ich wage die These zu sagen, der Zorn hat manchen Menschen vom Hass bewahrt. Das Ressentiment, noch einmal, das wird zum Hass. Natürlich ist vieles, man muss da genau hinschauen, vieles, was passiert ist an Ausbrüchen und so weiter, das würde ich auch heute gar nicht mehr Zornesausbrüche nennen, sondern das würde ich sagen, das war kalkulierter Hass. Und die dritte Welt auszubeuten, wie wir das tun, das ist kalkulierter Hass. Man weiß gar nicht warum. Die Umwelt zu zerstören, das ist kalkulierter Hass ohne Zorn. Eiskalt. Das ist doch unser Problem. Die Dinge laufen alle eiskalt. Zorn ist aber nicht eiskalt. Und mir ist es lieber, dass es mal heiß hergeht und man da noch um etwas kämpft, als dass diese Eiseskälte durchzieht. Und die ganzen Argumente, wir haben eben davon gesprochen, die Sie sich allabendlich über die Fernsehsender anhören können, was Politik und Wirtschaft angeht, die sind eiskalt, oder ich könnte ein anderes Bild nehmen, das sind heiße Messer, die so durch die Butter unserer weichen Birnen gehen, dass man das überhaupt schon nicht mehr merkt. Jetzt kann ich zornig werden. Aber dahinter steckt ja Kalkül. Ich habe auch noch den Viktor Frankl im Ohr, wie er auch zornig werden konnte. Und das ist schon etwas, das ich eigentlich schon eher sagen wollte. Auf die Frage, wie geht man mit dem Zorn um oder wer hilft uns beim Zorn? Ich bin dann auch so nochmal in der Biografie bin ich die durchgegangen und habe nach den Menschen gefragt, von denen ich sagen würde, sie haben mich geprägt. Und dann habe ich festgestellt, es waren alles sehr, sehr zärtliche Menschen und zornige zugleich. Es hat ja auch, ich habe mir das auch rausgenommen, vor einigen Jahren von der Caritas diesen Slogan gegeben, Zorn und Zärtlichkeit. Oder auf jeden Fall in Deutschland war das eine von der katholischen Kirche herausgegebene, das finde ich sehr schön, Parole möchte ich nicht sagen, aber eine Leitlinie, Zorn und Zärtlichkeit. Dann habe ich mir Erwin Kreutler herausgesucht, kennen Sie ja wohl auch. Dann schreibt er, Zorn überkommt uns, finde ich toll, dass ein Bischof vom Zorn spricht. Übrigens beim Apostel Paulus oder irgendwo in diesen Tugendkatalogen für den Bischof steht irgendwo, ein Bischof sollte nicht zürnen. Naja, wahrscheinlich war damals schon die Gleichschaltung Staat und Kirche in einem hohen Maße gelungen. Denn Bischöfe, wenn sie zürnen, zürnen natürlich gegen den Staat. Unsere Bischöfin in Deutschland hat zu Weihnachten gezürnt gerade. Haben Sie es mitbekommen? Gegen den Afghanistan-Krieg. Sie hat nicht gezürnt, sie hat nur ganz klar Stellung genommen. Entsetzen in der Politik. Keine Einmischung. Da kommen diese alten Geschichten wieder. Kirche soll sich nicht einmischen in die Politik. Naja, wo denn sonst? Auf jeden Fall, Erwin Kreutler. Zorn überkommt uns, wenn der Preis für ein Stück Land ein ermordeter Indio ist. Zorn überkommt uns, wenn Indios aus Verzweiflung ihrem Leben selbst ein Ende setzen. Und ich würde jetzt dazu sagen, Zorn überkommt mich, wenn Schüler aus Verzweiflung ihrem Leben ein Ende setzen, weil sie dem Leistungsdruck nicht mehr standhalten können, wenn auch wie in Deutschland vor Weihnachten ein bekannter Fußballer sich das Leben nimmt, weil auch er mit dem Leistungsdruck nicht mehr klarkommt, der aber immer propagiert wird schon von Kindheitstagen an in den Schulen und in den Kindergärten. Zorn überkommt uns, wenn jemand sich wieder das Leben nehmen muss, weil er nicht klarkommt. Zorn überkommt uns, sagt Kreutler, wenn Gemeinschaften durch mangelnde Betreuung krank werden und hungrig bleiben. Zorn überkommt uns, wenn Ackerland zunehmend der Exportproduktion dient und nicht die Brotkörbe der Indios füllt. Sollen wir bis morgen so weitermachen, bis morgen früh? Ein Blick in die Welt kann gar nichts anderes mehr bedeuten, als dass man zornig wird. Und alle sagen uns immer, das muss so sein, das ist die Marktwirtschaft, das ist der Kapitalismus. Ihr habt doch auch noch was davon. Haben wir auch. Vielleicht müsste es uns dann eher traurig machen. Aber wie war es mit der Zärtlichkeit? Zorn und Zärtlichkeit. Zärtlichkeit spüren wir, wenn sich Frauen gegenseitig ermutigen und ihre Misshandlungen nicht selber, nicht länger verschweigen. Zärtlichkeit spüren wir, wenn sich Frauen gegenseitig ermutigen und ihre Misshandlungen nicht länger verschweigen. Zärtlichkeit spüren wir, wenn sich Siedler und Kleinbauern zusammenschließen und bei den Behörden so lange drängen, bis sie den Besitztitel für ihr Land in den Händen halten. So lange drängen, damit man so lange drängen kann, braucht es auch Zorn. Zorn ist die Kraft, die Gott uns gibt, denn er ist auch zornig. Über Ungerechtigkeit, überall dort, wo Leben sich nicht in seinem innersten eigenen Wesen entfalten kann, wird das Leben zornig. Und wir müssen nämlich überlegen, ob wir jetzt nicht Zornbanken anlegen, wie ich das eben gesagt habe, dagegen hätte ich ja gar nichts, wo man dann auch sagt, ich weiß wenigstens, wo ich mit meinem Zorn hin kann, auch wenn ich im Moment nichts machen kann. Wir müssen uns überlegen, ob wir nicht dabei sind, auch durch die permanent weiter sich auseinanderentwickelnde Schiene von Arm und Reich, Brutstätten des Zorns geworden zu sein, die wir noch immer wieder, man könnte da jetzt auch wieder Vergleiche aus der Landwirtschaft hernehmen, mit Pestoiden überfliegen, diese Brutstätten, um zu beruhigen. Aber es wird nicht mehr ruhig. Es sei denn, der Zorn führt uns in eine andere und in eine neue Richtung. Lassen wir uns ein auf Zärtlichkeit, Zuwendung und Nähe, damit sich Liebe, Gerechtigkeit und Frieden ereignen zwischen Menschen, Völkern und Nationen und Gottes Liebe durch uns lebendig wird. Sagt Kreutler, ich finde es sehr schön, Zorn und Zärtlichkeit, Zorn und Liebe. Zu verstehen, dass das eine ohne das andere gar nicht zu haben ist. Sonst wird alles belanglos, beliebig, da steckt ja auch Liebe drin, ja? Aber es ist beliebig. Wo Zorn ist, kann Liebe eigentlich nie beliebig werden. Die spannende Frage jetzt wieder mehr, ich will gar nicht psychotherapeutisch sprechen, aber mehr persönlich, ist dann die Arbeit, wenn ich jetzt im persönlichen Leben Zorn spüre, die Arbeit zu leisten, um herauszufragen, herauszubekommen, was im Grunde, ich mag ja diesen Satz, dieses Wort im Grunde, was im Grunde macht mich zornig? Und diesen Zorn von all den Verkrustungen, die wir auch vielleicht in der Erziehung und so weiter gelernt haben, mal zu befreien und zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass Zorn was Schlimmes ist. Ich glaube nicht, dass Zorn zerstörerisch ist. Ich glaube, der Zorn hat eine Spur hin zu einem Wert, um den es mir jetzt geht. Manchmal kommen Menschen natürlich zu mir in die Therapie und fragen nicht suchen, so nach dem Sinn. Die Sinnfrage ist ja auch bei Frankl sehr im Zentrum seiner ganzen therapeutischen Arbeit. Und denen fällt nichts ein. Ich weiß nicht, sehe keinen Sinn mehr. Dann überlegt man, was könnte, aber so kommt man ja nicht weiter. Dann frage ich sie manchmal ganz unvermittelt, sagen Sie mal, worüber ärgern Sie sich eigentlich? Worüber ärgern Sie sich eigentlich? Und wenn wir dem Ärger nachgehen, kommen wir auf Sinnmöglichkeiten für diese Menschen. Das ist erstaunlich. Der Ärger ist ein Sinnfindungsinstrument. Und der Zorn erst recht. Das heißt aber, den Zorn nicht ausagieren, nicht verpuffen zu lassen, sondern in seine andere Richtung zu verfolgen, zum Grund hin. Natürlich macht diese innere Bewegung immer dieses, ja, des sich Äußern, des nach außen Gehens, da wird es auch oft verpufft. Viele äußern sich, platzen heraus, sind außer sich, wie wir gesagt haben, und wissen eigentlich gar nicht warum. Manchmal könnte man sogar fragen, ob ich nicht doch ein bisschen zorniger werden sollte? Ob das nicht zu mickrig war jetzt? Bei dem, worum es gerade ging? Das gehört auch mit zur Arbeit etwa in der Existenzanalyse. Wir gehen davon aus, dass jedes Gefühl und natürlich auch der Zorn sein Recht hat. Jedes Gefühl. Hass ist kein Gefühl, hatten wir gesagt. Jedes Gefühl hat sein Recht. Und jedem Gefühl einmal Raum zu geben und kein Gefühl von vornherein als schlecht oder gut oder besser oder schlechter zu bewerten. Was muss ich aber dazu können? Ich muss ein Gefühl zulassen, und zulassen heißt, und dazu gehört natürlich auch der Zorn, zulassen heißt, es braucht Raum in mir, ohne dass das, was jetzt an Gefühlsintensität da ist, mich sofort ins Handeln oder ins Tun oder ins Agieren, wie man dann therapeutisch sagt, hineintreibt. Verstehen Sie? Also, da taucht der Zorn auf. Hat der Zorn Raum in mir? Ist mein Raum zu eng für den Zorn? Dann muss ich ihn abagieren. Und dann entsteht meistens nichts Gutes, weil er nicht gereift ist, der Zorn. Was macht es denn im Innersten eng? Ja, die Angst. Die Angst. Habe ich Angst vor dem eigenen Zorn? Das kann sehr mit Erfahrungen zu tun haben, die man gemacht hat. Nur nochmal der Begriff Jähzorn. Ein jähzorniger Vater, eine jähzornige Mutter führt natürlich, oder ein jähzorniger Lehrer oder Lehrerin, führt natürlich auch dazu, dass man vor seinem eigenen Zorn Angst bekommt. Denn damit ich als Kind oder als Erwachsener oder als Mensch grundsätzlich Raum habe für meine Gefühle, brauche ich andere, die mir gezeigt haben, dass man Raum dafür haben kann. Und jeder falsche Umgang mit Gefühlen von Seiten der Erwachsenen führt zur Enge. Und deshalb ist das Erste, das wichtig ist, sozusagen eine innere Erweiterung. Und dazu gehört immer auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Zorn, so wie wir es heute Abend ein bisschen versuchen. Ist die ganze Interpretationsweise des Zorns nicht viel zu eng? Solange wir den Zorn als etwas Schlimmes, zu Vermeidendes, am besten zu Vermeidendes bewerten, wird es in uns eng. Wenn ich ihn aber als einen Freund begrüße, dann könnte ich mit ihm auf die Spur kommen, um das, was es geht. Es gab ja, ich muss mal einen Schluck nehmen, vor bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft, einige werden sich daran erinnern, wir haben auch hier in Arbogast richtig Feste gefeiert der WM. Vor allen Dingen, als Jens Lehmann 2 Elfmeter gehalten hat. Aber darum geht es mir gar nicht. Das Endspiel, Frankreich gegen Italien. Können Sie sich erinnern? Zidane? Tja, was war das nun? Bis heute rätseln die Leute, der Kopfstoß, nicht? War es ein Kopfstoß? Er hat ihn vor die Brust gestoßen. Einige sagen, er hat damit seine Karriere im Grunde besudelt. Und ich meine, besser hätte er gar nicht abtreten können. Ehrlicher, authentischer. Jemanden, auch wenn es im Spiel war, vielleicht hat er es nicht ganz so richtig verstanden, aber jemanden, der die eigene Mutter oder Schwester beleidigt, ein deutliches Zeichen zu setzen vor Abermillionen Zuschauern in einer noch sehr humanen Form. Das war eine freundliche Geste, etwas heftiger als normal. Das ist ein Zeichen. Und das war für mich schon auch interessant, wie das dann bewertet wird. Siehst du, sowas tut man nicht. Der hat sich nicht im Griff. Jetzt, das hat er davon. Der hätte doch ganz anders seine Karriere beenden können. Ich hatte nur gehofft, er geht jetzt vom Platz, schnappt sich den Pokal und rennt damit weg. Und das wäre natürlich noch die absolute gegeben. Interessanterweise, das habe ich auch herausgefunden, weil wir schon beim Fußball sind, hat auch eine Zornesgeste bei einem anderen Fußballer zu etwas ganz anderem geführt. Das ist nämlich von Franz Beckenbauer überliefert. Da war noch Jugendspieler bei 1860 München, das war damals der große Club. Da hat er trainiert und da hat ihm ein älterer Spieler eine Ohrfeige gegeben von 1860 München. Und zwar deshalb, weil der kleine Beckenbauer schon besser war als er. Also da hat man schon auch so Rivalität und so weiter. Und dieser ältere Spieler hat dem Beckenbauer eine Ohrfeige gegeben. Daraufhin hat der Beckenbauer gesagt, dann gehe ich zu Bayern. Also, das, und dann hat er noch zwei mitgenommen, nämlich den Breitner und ich glaube den Gerd Müller. Und die sind dann zu Bayern München gegangen. Also, ich will jetzt auch mal das Gegenteil sagen. Vorsicht mit Kränkungen, die könnten dann auch woanders hingehen. Also hier hatte sich jemand wirklich im negativen Sinne nicht im Griff, gibt einem Besseren sozusagen aus Ärger heraus eine Ohrfeige und das führt dazu, dass er eben nicht bei 1860 gespielt hat, sonst wären die heute Bayern München. Das sind dann manchmal auch so einige Geschichten dazu. Ja, ich denke, es sind genügend Aspekte aufgeleuchtet. Man kann das ganze Phänomen Zorn natürlich noch viel weiter ausweiten. Vielleicht das zum Abschluss. Ich hatte ja gesagt, dass es in den Kulturen unterschiedliche Bewertungen von Zorn gibt. Da hat es vor einigen Jahren, das ist ja veröffentlicht worden, nicht ob es diesen Prozess der Zivilisation so gegeben hat oder ob er vielleicht mehr ein Mythos ist, nämlich dass wir den Zorn so gut im Griff haben, das bleibt umstritten. Klar ist, habe ich geschrieben, dass diese Theorie die Vielfalt kultureller Entwicklungen ignoriert. Also man muss den Zorn sozusagen bändigen und im Griff haben. Manche Gesellschaften scheinen den Zorn weniger zu brauchen und andere kultivieren ihn. Da wollte ich hin. Manche Gesellschaften brauchen ihn, scheinen ihn weniger zu brauchen, andere kultivieren ihn. Den berühmtesten Fall der Zornesverachtung beschrieb die Ethnologin Jan Briggs, die in den frühen 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts fast anderthalb Jahre als adoptiertes Kind Familienmitglied in einer Eskimo-Familie war und da dann ihre Studien gemacht hat. Für die Utku, so heißt der Stamm, bei dem sie gelebt hat, ist jeder Zornesausbruch ein Anlass zur Scham, denn Zorn ist kindig. Wer zornig wird, ist kein richtiger Erwachsener. Das gilt dort in deren Kultur. Andere Gesellschaften hingegen werden von einem ganz anderen Ehrbegriff bestimmt. Bei ihnen können Ehrverletzungen nur durch den Zorn geheilt werden. Das sind jetzt mal, wie ich schon mal gesagt habe, diese beiden Spannungen. Und heute scheinen eben die Bewohner der westlichen Welt alle zu diesem Stamm der Eskimos zu gehören. Nicht? Das kann man sagen. Also ein bisschen unterkühlt. Ist ja klar. Ne? Ich meine, dass das bei den Eskimos so ist, kann man verstehen, nicht bei den Temperaturen. Aber vielleicht tät ihnen der Zorn ja gut, dann wäre es ihnen nicht so kalt und so weiter. Die Südländer sind ja schon auch ein bisschen, okay, temperamentvoller. Als in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in den USA eine umfangreiche Untersuchung durchgeführt wurde, in der die Amerikaner ihre eigenen Stärken und Schwächen einschätzten, rangierte die Kontrolle des Zorns unter den ersten fünf Tugenden. Man kann natürlich auch sagen, das wäre jetzt wieder meine These, so stellt man Menschen auch ruhig. Und sie wissen, woher nach wie vor die amerikanische Armee ihre Rekruten und Soldaten rekruiert, wie man sagt. Sie wissen, wo die herkommen, aus den Armutsverhältnissen. Das gehört mit zum Kalkül. Halte Menschen arm, dann gehen sie zur Armee, weil das ist ihre einzige Chance. Und dort können sie dann die so gezähmte Wut ausleben. Das heißt, Amerika macht einen ganz gefährlichen Trick. Sie propagieren einerseits die Beherrschung des Zorns, schaffen aber unter der Hand Systeme, in denen sie hemmungslos ihren Zorn fast in Hass, nicht der ganze Kommunistenhass, der in den 50er Jahren dort entstanden ist, ist bis heute die Denk- und Leitlinie auch für Emotionen. Dort können sie den dann lanciert hineinkippen. Wundert es uns noch, dass das Wirtschaftssystem so ist, wie es ist? Und das Finanzsystem auch? Das hat genau auch mit diesen Zusammenhängen zu tun. Darüber, wie gesagt, könnten wir lange sprechen. Ich möchte aber jetzt zum Abschluss kommen und eine keine Zorngeschichte, sondern eine zärtliche Geschichte noch vorlesen. Ich muss sie nur heraussuchen. Es ist eine Geschichte, die in einem ganz anderen Kontext sozusagen geschieht. Da ist gar nicht von Zorn die Rede, sondern da geht es um eine Hochzeit. Es geht um Akibas Tochter. Akiba war ein bekannter Rabbi, vielleicht der Rebbe im Judentum überhaupt. Hillel war der eine, Rabbi Akiba war der andere. Heißt es nicht von Akiba, er habe bekräftigt, dass das Hohelied, also das im Alten Testament stehende Hohelied, zum Kanon der Heiligen Schrift gehört? Und wenn es nur das gewesen wäre, wie viel Dank würden wir ihm dafür bereits schulden? Seine Tochter Nehama, Trost im Hebräischen, ist die Wonne seines Lebens, ein Quell von Weisheit, von Milch und Honig. Da erfährt er aus dem Munde seines Freundes, des größten Astrologen seiner Zeit, dass der Tag der Hochzeit seiner Tochter auch der Tag ihres Todes sein werde, ein Tod verursacht durch den Biss einer Schlange. Deshalb die Hochzeit nicht zu feiern, kommt nicht in Frage. Schließlich bedeutet sie die höchste Stufe in der Bestimmung des Menschen. Sie vereint, die Hochzeit, was bis dahin geschieden war, das Oben und Unten, das Licht und die Dunkelheit, den Mann und die Frau. Es ist ein Moment außerhalb der Zeit, in dem sich verschiedene Welten wieder versöhnen und aufeinander und einander auf den Mund küssen. Und selbst unter den unheilvollsten Bedrohungen bleibt keine andere Wahl, die Hochzeit muss gefeiert werden. Ganze Heerscharen von Bediensteten machen sich auf dem Gelände zu schaffen, auf dem man das prächtige Zelt errichten wird. Sie stöbern sämtliche Nester von Schlangen und Skorpionen auf und der Festtag naht. Gäste aus allen Himmelsrichtungen werden erwartet. Von überall her treffen die Karawanen der größten Weisen der Zeit und ihrer Familien ein. Dann ist der höchste Tag angebrochen. Die Braut strahlt. Sie ist das Gefäß voller Gnade und Anmut. Und der schicksalhafte Tag verläuft nach allen Regeln des vorgesehenen Zeremoniells. Am Abend werden die Vermählten von der gesamten Gesellschaft zu dem Ort begleitet, an dem sie sich zurückziehen. Die Nacht ist durchdrungen von Frieden. Am nächsten Morgen lässt Akiba seine Tochter zu sich rufen und sagt: Nehama, geliebte Tochter, du Honig meiner Seele und meines Herzens, du hast die Prophezeiung des größten babylonischen Astrologen zunichte gemacht. Du hast das Unmögliche ausgelöst. Beschreibe mir in allen Einzelheiten, was am gestrigen Tag geschah, jedes Wort, das du gesagt und jede Geste, die du getan hast. Sie beschreibt alles, einen Moment nach dem anderen, die Ankunft eines jeden, die Segnungen, die gewechselten Worte, die Reden, alles, woran sie sich erinnern kann. Und weiter, fragt der Vater. Ach ja. Einmal ist ein alter Bettler ins Zelt getreten, alle Versammelten lauschten gebannt den Segenspsalmen und den leuchtenden Kommentaren eines eurer hohen Gäste. Da bin ich heimlich zum Eingang geschlichen und habe dem Alten geholfen, seinen Umhang abzulegen. Dann habe ich einen Pfeil aus dem Köcher beim Eingang genommen und ihn, wie es der Brauch ist, in die Mauer gestoßen, um das Gewand daran aufzuhängen. Zu jener Zeit errichtete man am Eingang der Festzelte eine grobe Mauer aus Lehm und Strohgemisch, an der die Kleider aufgehängt wurden. Da sprang Akiba auf: Zeig mir die Stelle, wo du den Pfeil hineingesteckt hast. Nehama zeigt ihm die Stelle. Hier, ja genau hier. Akiba greift das Pfeilgefieder und zieht mit einer Hand daran, und mit dem Pfeil reißt er die Schlange heraus, deren Kopf von der Pfeilspitze durchbohrt ist. Was ist geschehen? Nehama hat das getan, was niemand von ihr erwartete. Die eine Geste mehr, die Geste eines unendlichen Feingefühls der Liebe. Sie hat dem Bettler die gleiche Achtung wie einem König entgegengebracht. Mit einem winzigen Sandkorn hat sie der mächtigen Maschinerie der Schicksale Einhalt geboten. Es war die Geste, die keiner von irgendjemand erwartet hatte. Die Geste verrückter Menschlichkeit und verrückter Noblesse. Jene Geste, die die Welten zum Einsturz bringt. Und ich glaube, am Ende dieser Geschichte spüren wir, dass Zorn und Zärtlichkeit keine Gegensätze mehr sind. Ich glaube, dass auch der Zorn der erste Schritt ist auf dem Weg zu dieser Noblesse. Weil der Zorn auch, wenn man richtig mit ihm umgeht, sensibel machen kann, hellhörig machen kann, hellsichtig machen kann. Wie ich eben schon sagte, viele Menschen, von denen ich meine, sie haben mein Leben gut und wesentlich begleitet, waren zärtliche Menschen, humanistische Menschen. Sie waren gegen den Krieg, aber sie konnten auch sehr zornig sein und haben aber in dem Zorn nie jemanden wehgetan. Sondern sie haben in diesem Zorn etwas vorangebracht, das für die ganzen Menschen etwas sehr Wichtiges ist, nämlich Gerechtigkeit. Ja, in dem Sinne machen wir jetzt erstmal Schluss, Pause. Danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt schon auf ein nächstes Musikstück. Dankeschön.